Heute bei «Apropos» eine grüne Mauer mitten durch Afrika. Von Dakar bis Djibouti, vom Senegal bis nach Äthiopien. Um die Menschen in Afrika vor den Konsequenzen des Klimawandels zu schützen, sollen 100 Millionen Hektar Land auf einer Länge von 8'000 Kilometern aufgeforstet oder fruchtbar gemacht werden. Ein gigantisches Projekt. Kann das gelingen? Und was, wenn nicht? Barbara Achenmann, die stellvertretende Chefredaktorin vom Magazin vom Tagesanzeiger, hat sich die grosse grüne Mauer angeschaut und ist heute in unserem Studio, um davon zu erzählen. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Barbara.
Hallo Philipp, danke vielmals für deine Einladung.
Sehr gerne. Barbara, das ist so eine grosse Geschichte, wir müssen uns ganz klein anfangen mit einem Baum, und zwar mit dem Lieblingsbaum vom Haidar El Ali. Was ist das für ein Baum und wo steht er?
Der steht in Westafrika, genauer im Senegal, gar nicht weit vom Haidar El Ali seinem Haus entfernt. Es ist ein alter, knorriger Baum, der eigentlich ein bisschen ähnlich aussieht wie der Herr Ali selber, nämlich stämmig und zeichnet vom Leben. Der Ali geht den Baum regelmässig besuchen, er langt nah, redet mit ihm, zum Beispiel über seinen Sohn, der im Meer vertrunken ist. Der Ali hat eine spirituelle Beziehung zu den Bäumen, aber auch eine wissenschaftliche.
Wer ist der Haidar El Ali?
Er ist eigentlich eine Art Klimamissionar, so etwas wie die Greta Thunberg von Westafrika, einfach in alt.
Au total 15.000 Hektar, 156 Millionen de pieds de mangrove. C'est possible et ça pousse. Ça régénère les sols, ça ramène la ressource halieutique, les coquillages, les crevettes, le poisson. La vie revient. C'est possible.
Er hat unglaubliches Charisma, er kann die Leute begeistern, mitreissen, ist darum auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt, ein bekannter Umweltaktivist. Weil er so populär ist bei den Leuten, wird auch die Politik davon profitieren, und der Präsident hat einen eine Weile lang zum Umweltminister gemacht, aber der Ali war zu wenig diplomatisch für den Job. Man hat ihn wieder entlassen, weil er sehr viele korrupte Beamte, die sich illegal mit dem Holzhandel bereichert hat, entlassen hat. Und das ist dann irgendwie nicht so gut angekommen. Er ist aber populär geblieben und darum hat man ihn dann zum Direktor gemacht von der Grande Muraille Verte oder Great Green Wall, bei uns sagt man «grosse grüne Mauer». Du hast es in der Einleitung gesagt, es ist ein gigantisches Aufforstungsprojekt quer durch Afrika.
Mon objectif, ce n'est pas de planter seulement moi. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais je veux le partager avec les gens. Et je veux arriver à atteindre le cœur des gens. Pour mettre en fleur leur esprit. Qu'ils éprouvent, eux, le besoin de planter. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aide la terre.
Warum hat er so eine spezielle Beziehung zu Bäumen?
Er war so immer sehr naturverbunden gewesen. Er hat mir erzählt, dass ich mit 16 mit Freunden ein paar Tage in der Natur verbringen wollte. Aber niemand hatte Bock, zu mitgehen. Darum ist er dann allein losgezogen. Er hat mir erzählt, dass ich richtig in den Sog hineinkomme. Er hat jegliches Gefühl für Raum und Zeit vergessen, sich von Beeren, Wurzeln und Früchten ernährt und ist erst nach mehreren Wochen zurückgekehrt. Seine Familie war schon in Trauer gewesen. Sie haben gedacht, dass ich tot. Von Beruf ist er eigentlich Schreiner. Er ist aber dann eben irgendwie durch seine Verbundenheit mit der Natur ist er zum Umweltaktivist geworden und hat zum Beispiel zusammen mit der lokalen Bevölkerung im Senegal über 1 Million Mangroven gepflanzt und viele andere Bäume. Ja, er forscht den ganzen Landstrich wieder auf.
Du hast ihn im Senegal besucht, in Westafrika. Wie spürt man dort heute schon die Folgen des Klimawandels?
Es ist ähnlich wie bei uns, die Wetterextreme nehmen zu. Temperaturen steigen. Im Senegal gibt es heisse Winde, die werden stärker. Es regnet seltener. Manchmal setzt die Regenzeit aus. Aber wenn es regnet, dann sind die flutartig fest, sodass die Böden das Wasser gar nicht mehr aufnehmen können. Es kommt auch häufig zu Überschwemmungen. Das Ding ist, weil die allermeisten Menschen von der Landwirtschaft leben, spüren sie die Folgen des Klimawandels unmittelbar. Man redet in diesem Zusammenhang auch von Vulnerability, also von Verletzlichkeit.
Ist das etwas, was man auch außerhalb vom Senegal feststellt, also auf dem ganzen Kontinent?
Auf dem ganzen Kontinent ist das tatsächlich so, dass die Auswirkungen des Klimawandels sehr stark sind, aber vor allem auch eben die Vulnerability extrem gross ist. Also während wir irgendwie dann halt uns irgendwie, also keine Ahnung, in Holland baut man Dämme oder bei uns irgendwie schaut man, dass man das Wasser, dass man tiefer grabt fürs Trinkwasser oder so. Und das ist dann in so Kontext nicht möglich. Die Leute sind einfach diesen Sachen ausgesetzt, weil sie so abhängig sind von der Landwirtschaft. Häufig Selbstversorger führt das direkt zum Hunger.
Eine Idee, um die Konsequenzen abzufedern vom Klimawandel in ganz Afrika, ist eben die grosse grüne Mauer, die du erwähnt hast. Was ist das genau für ein Projekt?
Der ursprüngliche Gedanke war es, eine Mauer aus Bäumen zu errichten, eine Art Schutzwald, die die Ausbreitung der Wüste stoppt. Es ist eine alte Idee, die schon seit 100 Jahren herumgeistert. Und 2007 ist sie dann konkret geworden. Heute ist es weniger ein Mauer aus Bäumen, sondern vielmehr ein Mosaik aus Büschen, Bäumen, Gärten, wertvollem Grasland.
Funktioniert das denn? Tut das die Verwüstung verhindern?
Die Wissenschaft hat gemerkt, dass die These von der Wüste, die sich ausbreitet, dass die eigentlich gar nicht stimmt. An gewissen Orten fängt die Wüste sogar wieder an ergrünen. Also es geht viel weniger um die sich ausbreitende Wüste, sondern es geht darum, dass die Böden einfach viel schlechter werden. Das hat einerseits mit dem Klimawandel zu tun, aber nicht nur. Es geht auch um Übergrasung. Also sehr viel Vieh, das dort rum ist. Es sind viele Hirten, die halt dann den Boden kaputt machen. Oder auch Landwirtschaft. Also das Bevölkerungswachstum ist ja sehr gross. Und so weiter und so fort. Es gibt Buschbrände wegen der Hitze. Auch das macht Böden kaputt.
Kannst du uns ein bisschen ein Gefühl geben für die Dimensionen von dem Projekt?
Ja, es ist ein gigantisches Projekt, ähnlich lang wie die chinesische Mauer. Sie geht vom Senegal im Westen bis Djibouti im Osten, du hast das am Anfang schon angesprochen, durch 11 verschiedene Länder. 250 Millionen CO2 sollen eingespart werden, 232 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Klimawandels beschützt werden. Die stellvertretende UNO-Generalsekretärin spricht von einem neuen Weltwunder.
Bis wann soll die Mauer fertig sein?
Die soll fertig sein bis 2030. Das Problem ist, man ist eben seit 15 Jahren da dran und trotzdem steht erst ein Mürli. Nur 4% von dem, was man sich bis 2030 vorgenommen hat, ist tatsächlich umgesetzt. Und das ist ein ziemliches Desaster.
Also was ist das Problem?
Im Wesentlichen gibt es zwei Gründe. Erstens Missmanagement. Grosse und kleine Organisationen machen verschiedene Projekte, aber sprechen sich nicht untereinander ab. Es gibt keine einheitliche Strategie, keine Kontrolle, viel Korruption. Fast noch wichtiger ist aber das fehlende Geld. 4 Milliarden Dollar sind 2015 am Klimagipfel in Paris versprochen worden, aber nicht einmal ein Viertel ist dann auch tatsächlich in Afrika angekommen. Und das ist natürlich ein Problem.
Und die 4 Milliarden würden länger, wenn die wirklich kommen?
Auch die würden nicht lange. Man hat vor kurzem ein neues Instrument beschlossen, den sogenannten Accelerator. Also das heisst, man will nochmal mehr Geld in das Projekt reinbuttern. Und dort redet man von 19 Milliarden. Also die sind jetzt versprochen worden von diversen Ländern. Paris hat da eigentlich damit angefangen. Die haben so eine Vorreiterrolle übernommen. Diverse Länder und Organisationen haben dann auch mitgemacht. Aber das ist jetzt einmal versprochen. Aber selbst das, sagt man, würde nicht lange. Also es braucht wirklich einfach auch, es ist ein gigantisches Projekt, aber für das braucht es halt einfach auch viel Geld.
Trotz dem Missmanagement, trotz der fehlenden Mittel, passiert jetzt schon etwas? Du bist das angeschaut im Senegal. Was genau läuft denn jetzt dort beim Bau dieser Mauer? Oder bei diesem Mäuerchen?
Ja, der Senegal ist eigentlich, was die grosse grüne Mauer angeht, eine Art Vorzeigeland. Weil sie immerhin 18% des Ziels erreicht haben, eben im Gegensatz zu 4% insgesamt. Es geht vor allem darum, einen breiten Gürtel im Norden des Landes zu bepflanzen. Das macht die staatliche Agentur der grossen grünen Mauer. Dort werden einerseits Setzlinge aufgezogen, die von den Angestellten in den trockenen Boden hineingerammt werden. Aber man zäunt auch weite Gebiete ab, also wandelt eigentlich das Gebiet in Naturschutzgebiet um, damit das Vieh dort keine Bäume mehr abfressen kann, damit das Gras stehen bleibt. Oder man hilft den Menschen, Gärten anzulegen. Auch die Wissenschaft ist wichtig, die Universitäten, die untersuchen den Boden, das Grundwasser, damit man systematisch vorgehen kann und zum Beispiel Bewässerungsanlagen bauen, Pflanztraktoren, die so speziell ausgerichtet sind, zum Bäumpflanzen, gibt es zum Beispiel auch.
Das heisst, Haare sind fast so wichtig wie eigentliche Pflanzen.
Ja, also man kommt einfach immer mehr weg von diesen Setzlingen. Oder? Weil man hat gemerkt, dass ganz viele von diesen Setzlingen einfach wieder verdorren. Die müssen ständig bewässert werden und das ist eine mühselige, aufwendige Arbeit. Und man hat gemerkt, dass man tatsächlich, wenn man so die Gebiete einzäunt und im Idealfall dann auch noch bepflanzt, also wenn man eigentlich beides macht, dass das eigentlich sehr gut funktioniert. Aber das mit dem Einzäunen, das ist tatsächlich wichtig, ja.
Das mit diesen Setzlingen, wie die verdorren, hast du ja selber ein bisschen nachschauen können in dem einen Dorf, wo man im Text liest, in Vidu.
Genau, ich bin dort nach einer ganz langen Fahrt, also ich bin mit einem lokalen Fotograf dort raufgefahren, mit dem Jacques Manga. Wir haben viel Musik gehört im Auto, um uns Zeit vertreiben. Wir sind dann in diesem Örtchen Vidu angekommen, das ist eine Aussenstation von dieser grossen grünen Mauer, und sind eigentlich ziemlich entsetzt gewesen, was dort alles nicht funktioniert. Also der Sergeant, der dort zuständig ist, ist auch recht deprimiert gewesen, weil seine 4 Jeeps, die er bisher hatte, sind auch alle kaputt. Also er ist nur noch zu Fuß unterwegs. Das heisst, all die Hunderte von Setzlingen, die wir gesehen haben, die sie dort in mühevoller Arbeit aufpäppelt haben, die müssten eigentlich im Boden. Aber die drohen zu vertrocknen, weil man tatsächlich eben die Autos nicht hat, um die dann an die zu diesen Gebieten zu bringen, wo sie eigentlich im Boden müssten. Und ja, wir haben recht viele Sachen gesehen, leider eben, die nicht funktionieren. Gärten, die wieder vertrocknet sind oder Maschinen, die man gekauft hat, um die Früchte von den Bäumen, Savannenbäumen zu verarbeiten, zu Öl, und die verstauben irgendwo in einem Schuppen, weil man sich den Handwerker nicht leisten kann, wo die Frauen instruieren würde, wie die funktionieren und so weiter und so fort. Also es war eigentlich recht frustrierend gewesen. Und gleichzeitig sind wir dann auch nach Martubab gekommen. Das ist eine Schule, noch abgelegener als Vidu. Und dort haben die Lehrer mit den Kindern einen wunderschönen Garten errichtet, wo sie wirklich Bäume pflanzen und unter diesen Bäumen Gemüse anbauen, dass es schön beschattet ist. Und das Gemüse und die Früchte, die kommen alle in die Schulmensa. Und man merkt dort, wie wichtig das eigentlich so ein Garten ist. Und auch, wie wichtig dass es ist, die Kinder von klein auf zu erziehen oder ihnen beizubringen, wie sie mit den Folgen des Klimawandels umgehen können und wie sie sich anpassen können. Und das lernen die dort. Und das hat einem dann auch wieder Hoffnung gemacht, dass auch mal etwas zu sehen, was funktioniert und was gut ist.
Einfach so ein positives Beispiel gilt das Senegal, glaube ich, als Vorzeigeland, was die Bekämpfung des Klimawandels in Afrika angeht. Wie machen das denn die anderen Länder, die in diesem Gürtel sind, wo die grosse grüne Wand mal selbst stehen?
Also es gibt auch andere Länder, eben, wo eigentlich recht vorwärts gemacht haben, unter anderem Äthiopien. Die sind recht weit gekommen. Die haben viele Böden terrassiert, sodass das Wasser nicht mehr abläuft. Und das ist einfach dann mit dem Konflikt, den es dann gab, in Äthiopien, mit dem Krieg, mit dem Bürgerkrieg, der ausgebrochen ist, ist dann das leider alles mehr oder weniger gestoppt worden und hat man nicht mehr weiterführen können. Dann gibt es auch andere Länder wie Burkina Faso, wo man eine erfolgreiche traditionelle Pflanzmethode weiterentwickelt hat. Aber weil sich gerade der islamistische Terror wieder stark ausbreitet, hemmt das natürlich auch dort die Projekte. Im Niger ist auch interessant, da pflanzt man eigentlich kaum mehr etwas an, sondern man schützt einfach die Sprösslinge, die aus dem bestehenden Wurzelwerk sprießen.
Also macht jeder Witz, wie sie ihm gerade am besten passt.
Das ist natürlich noch einmal durch gut. Und noch einmal durch auch problematisch, weil es halt nicht so eine ganzheitliche Strategie gibt.
Zurück zum Haider El Ali. Er ist nicht mehr Direktor von der grossen grünen Mauer. Warum nicht mehr?
Er hatte einen Hirnschlag während der Exkursion in einem sehr abgelegenen Gebiet und ist fast gestorben. Heute geht es ihm okay, aber ist oft sehr müde, hat Kopfweh. Seine eigenen Projekte macht er weiter, aber als Direktor ist er zurückgetreten.
Wer hat ihn ersetzt?
Das ist der Umar Abdoulaye Yeba, ein ganz anderer Typ als sein Vorgänger, der Haider El Ali, ein zackiger Informatiker mit einem guten Draht zum politischen Establishment. Er war mal Berater vom Präsidenten, und als ich ihn in seinem Büro getroffen habe, hat er mich ziemlich spüren, dass er wütig ist. Er ist wütig auf die sogenannte erste Welt. Er will jetzt endlich vorwärts machen und mit den grossen Kellen anrühren und hat aber einfach zu wenig Geld.
Warum ist er wütig?
Ja, der Herr Bar ist der Meinung, dass die reichen Länder, die ärmeren Länder, eben etwas dafür zahlen müssen, für den Schaden, den sie mit ihren Fabriken, Flugzeugen und Heizungen anrichten. Und da hat er natürlich auch nicht Unrecht. Also mit dem Geld, das er bisher von der grossen grünen Mauer bekommen hat, könne er weniger anrichten, sagt er. Er müsse schliesslich Menschenleben retten und dafür braucht es eine funktionierende Infrastruktur. Es braucht Wasser, es braucht Strom. Herr Basis Argument ist eigentlich, man müsse zuerst Menschen aus der Armut befreien, bevor man im grossen Stil Land begrünen kann.
Also seine grosse grüne Mauer sieht ein bisschen anders aus, hat ein bisschen andere Prioritäten.
Ja, er ist ein Zahlenmensch, oder? Er sagt, er hat jetzt gerade mehrere Millionen US-Dollar investiert, um endlich verlässliche Daten zu erheben, zum Regenfall, zu der Bodenbeschaffenheit und so weiter. Er möchte irgendwie zuerst Grundlagen schaffen und dann wird er bauen, Kraftwerke, Brunnen, Bewässerungsanlagen und so weiter. Ja, er geht anders vor als der Haider El Ali, der mehr bei den Menschen ist, vor Ort geht, mit diesen Leuten geht, sitzen. Und ja, das ist eine ziemlich andere Strategie. Mhm. Ja.
Die Idee, eben, egal wenn sie total unterschiedlich ausgeführt wird in verschiedenen Ländern und verschiedenen auch Klimazonen, die ist ja recht bestechend. Gibt es auch andere Orte von der Welt, wo das so etwas funktionieren kann?
Es gibt in China ein ähnliches Projekt, auch ein Great Green Wall in China, aber ich weiß nicht, ob es dort funktioniert.
Hm. Ob es in Afrika funktioniert, wissen wir heute ja auch noch nicht. Mhm. Was glaubst du, du hast es bis jetzt anschauen, was ist deine Einschätzung?
Es ist schwierig. Ich habe viele Sachen gesehen, die nicht funktionieren. Ob das Geld fließt oder nicht, ist auch noch ein bisschen schwierig zu voraussehen. Was mich einfach optimistisch stimmt, das sind die Menschen im Senegal. Weil dort findet tatsächlich ein Umdenken statt. In Dakar, der Hauptstadt, ist Bäumpflanzen fast schon Volkssport. Es gibt über 600 Organisationen, wo Menschen freiwillig sich fürs Klima engagieren, also Plastik aus dem Meer fischen oder eben Bäume pflanzen. Das ist nicht nur dem Haider El Ali zu verdanken, aber auch. Und im Senegal gibt es unter den Aktivisten ein Verb. Sie sagen «Il faut haidariser le Senegal», also man müsse den Senegal haidarisieren. Und wenn das klappt, ist schon mal viel gemacht.
Kann man denn das Gefälle zwischen Erstwelt und Afrika in Sachen Ausstoß von Emissionen auch in Zahlen festhalten?
Auf jeden Fall. Also die UNO schreibt, dass in Afrika mehr Menschen an den Folgen des Klimawandels werden sterben als auf jedem anderen Kontinent. Und das, obwohl Afrika nur für 2-3% der globalen Emissionen verantwortlich ist.
Mhm. Das hat auch mit dieser Verwundbarkeit zu tun, die du ganz am Anfang erzählt hast, oder Mia?
Das hat mit dieser Verwundbarkeit zu tun, genau, weil sie dort nicht die Möglichkeit haben. Und schon jetzt merkt man das ja, weil auch in anderen Weltgegenden gibt es vermehrt Wetterextreme. Aber nie sind Menschen so schutzlos ausgeliefert wie in Afrika. Allein im Sahel leiden momentan 12 Millionen Menschen unter Hunger. Und aktuell ist die Lage auch in Madagaskar sehr schlimm. Eine 500.000 Kinder leiden an akuter Unterernährung.
Danke, Barbara.
Bitte, Philipp.
Die Reportage von Barbara Achermann aus Westafrika verlinken wir euch sehr gerne verlinken im Beschreibung dieser Episode. Und dann war es das gewesen mit der aktuellen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Lohse, ich habe geschwätzt mit Barbara Achermann, der stellvertretenden Chefredaktorin vom Magazin. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.